Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Der Hannes hat mir ja schon vorgestellt, ich bin in meinem normalen Leben Biobauer in Weissachen, verheiratet mit der Anja und habe drei Kinder und muss den Stuhl noch ein bisschen aufhören, hat er gesagt. So, das ist gut, gell? Genau. Lieber Anthony, liebe Christina, merci vielmals, seid ihr zu uns gekommen. Herzlich willkommen. Freut mich sehr und ich bin sehr gespannt, was wir von euch heute erfahren dürfen. Jetzt, der wohne ich ein bisschen nahe an Basel. Wir sind hier in Bern, darum geht die erste Frage, IB oder FCB? Echt, dass wir das geklärt haben?
IB.
Ganz klar, IB.
Tipptopp, gut. Da hätten wir das Wichtigste für heute schon mal geregelt. Das ist
eine schwache Diskussion.
Nein, ich bitte euch doch, euch kurz selber schnell das Wort zu stellen, eben von wo ihr seid, was ihr beruflich macht. Und genau, Hannes hat es schon ein bisschen gemacht.
Also ich heiße Christina, bin 34 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Deutschland, bin eine Ostfriesin und ich bin Hausfrau.
Und ich bin der Anthony, bin auch 34 im Mai, bin Moller und wir leben im schönen Tal. Ich bin glücklich verheiratet mit der Christina und unsere zwei Kinder sind ja auch schon vorgestellt worden.
Merci vielmals. Jetzt, das liegt ja gerade nicht um die Ecke, wo du herkommst. Und würde mich interessieren, Anthony, wie hast du Christina kennengelernt?
Wir wären eine Story für sie. Das ist ja eine Geschichte, die so kurz erzählt.
Das Mikrofon. Musst du aufnehmen?
Das ist schon gut, okay. Ja. Christina hat eine Zwillingsschwester. Und ihre Zwillingsschwester hat mit meinem Cousin dann zumal eine Internetbeziehung geführt. Also dann so war noch das Kästchen, das MSN-Zeugs. Und so haben sie sich dann kennengelernt. Und mein Cousin ist mal auf mich zugekommen und hat mich gefragt, du, könntest du mir nicht einen kleinen Gefallen machen? Und ich habe gefragt, ja, was wäre denn ein kleiner Gefallen? Ja, du solltest mich nach Ostfriesland fahren. Ich war derjenige, der das Auto gekommen hat, und er eben nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, ich fahre nach Ostfriesland. Es gibt aber ein paar Bedingungen. Ich will nicht verkuppelt werden, ich will keine Beziehung, ich will nichts, ich mache einfach ein bisschen Ferien. Ja, ist kein Problem, komm du mit. Und dann sind wir eben hergefahren auf das Ostfriesland. Das sind etwa 850 Kilometer. Und dann war Christina auch als Anstandsdame in ihrer Schwester Peter gewesen. Und wir zwei waren so ein bisschen das fünfte Rad am Boden. Wir waren so ein bisschen weg vorne. Und das haben wir uns kennengelernt. Und das ist einfach heute so, wir aus uns jetzt etwas geworden, zwei Kinder und aus den anderen zwei. Ja. So führt es Gott.
Genau, ja. Tipptopp, wunderbar. Ja, aber manchmal muss man weiter weggehen. He? Aber hat sich gelohnt für dich. Super.
Ja, mittlerweile 15 Jahre.
Schon, krass. Gratulieren, das ist cool. Tipptopp. Ja, jetzt, wenn man geheiratet hat, dann geht das Leben weiter. Ja, meine Frau hat schon gesagt, manchmal ist man froh, weiss man nicht, was alles auf einem zukommt. Und ich denke, das war bei euch auch so ein bisschen so gewesen. Ihr habt am 1. Dezember 2017 die Diagnose bekommen, dass eure älteste Tochter Leukämie hat. Und ja, mich würde es interessieren, erinnert man sich noch an den Moment oder verblasst er irgendwie mit der Zeit?
Nein, also verblassen tut es nicht wirklich. Es ist einfach immer Präsenz, es ist ein Teil von einem Leben geworden. Und wenn man angesprochen hat, man weiß, man hat es gerade wie vor Augen wieder und man erinnert sich einfach an jeden kleinen Detail wieder.
Es ist wie in einer Kassette, wo man einfach immer wieder...
Ganz nah.
Entschuldigung. Es ist gut laut jetzt. Es ist wie eine Kassette, die du immer wieder aufleihst und du spürst das führen und drückst gleich und dann läuft das einfach immer wieder. Die verschiedenen Situationen, die verschiedenen ja, groben Situationen, die wir erlebt haben, die Bilder gehen sich einfach einbrennt. Das ist ein Teil von uns, hat uns geprägt.
Was ist überhaupt Leukämie?
Das sind das ist Blutkrebs. Das bedeutet, dass die weißen Blutkörperchen, wo im Körper sind, zu viel werden und die roten und die Blutblättchen keinen Platz mehr haben und dann zu wenig werden. Also man verliert das Blut. Und dann entwickeln sich einfach bösartige Zellen und die vermehren sich und verkleben sich. Und dann hat das Blut gar keinen Platz mehr, also weiß und Blättchen. Und so wird es dann Blutarmut und ja.
Jetzt hat sich das ja nicht vom einen Tag auf den anderen gegeben. Das ist ja schon eine lange Geschichte vorher gewesen. Was ist denn vorher alles schon passiert, bevor die Diagnose gekommen ist?
Ja. Sie war einfach ständig krank. Sie hat einfach mal im Sommer angefangen. Sie ist in die eine Grippe zu der anderen gekommen. Dann haben wir einfach mal gemerkt, dass sie ständig müde. Sie liegt einfach nur noch umeinander. Sie mag nicht mehr. Wenig essen, wenig trinken. Dann hat es angefangen mit blauen Hämotonen an der Haut. Oder? Wir haben manchmal ein schlechtes Gefühl, sie in die Schule zu schicken, weil wir gemeint haben, die Lehrer meint, wir schlagen unser Kind. Oder?
Ja, oder
und
Ärzte.
Überall die blauen Flecken haben. Und so hat es angefangen. Dann sind wir mal zum Hausarzt gegangen.
Ja, und die Ärzte halt auch. Wir sind ja ziemlich häufig am Ende mit ihr gewesen, weil erst hieß es Magen-Darm-Grippe, dann Nesselfieber, weil sie Ausschläge im Gesicht hatte oder dann wieder Fieber, Magen-Darm-Grippe und die haben einfach nicht herausgefunden, woran es wirklich gelegen hat. Und wir sind dann auch viel abgewichen zu anderen Hausärzten, weil unser Kinderarzt ist ziemlich schwer zu erreichen gewesen damals. Und da haben wir immer andere Ärzte aufgesucht und die haben uns nicht wirklich geholfen und sie hat am Ende so viele blaue Flecke gehabt, dass wir Angst hatten, die Leute denken wirklich, wir schlagen unser Kind. Wir haben wirklich schlechtes Gewissen gehabt und ich habe es immer wieder betont, wir schlagen unser Kind nicht.
Ja.
Und es ist einfach ein komisches Gefühl gewesen, aber wir waren so unwohl, dass wir mit der letzten Diagnose von einem Kinderarzt nicht zufrieden waren. Wir haben gedacht, ja, es kann nicht Fieber, Magen-Darm-Grippe sein. So viele blaue Flecke. Sie hat kaum gegessen, kaum getrunken. Sie war sehr blass. Sie mochte auch nicht mehr spielen. Und dann habe ich 27 Mal probiert, bei dem einen Kinderarzt anzurufen. Und habe dann angefangen zu beten, Herr, hilf mir durchzukommen. Und im selben Moment ist mir in den Sinn gekommen, ich habe noch eine andere Nummer. Und das war so eine Notfallnummer, weil nebendran war noch ein Krankenhaus wo für Neugeborene. Und der hat sich auch noch darum gekümmert.
Ja.
Und mir hat er dann die Nummer gegeben. Und dann habe ich dort angerufen und es wurde direkt angenommen. Und die hat gesagt, ja, will sie. Und dann habe ich gesagt, hier ist Frau Kappeler. Und sie, ja, wieso rufen Sie auf dieses Telefon an? Ich habe gebetet, weil ich bin auf dem anderen nicht durchgekommen. Da hat sie gesagt, dass ich Glück gehabt habe, dort durchzukommen. Weil normalerweise ist es nur, wenn sie Notfalldienst haben an. Sonst ist es im Schrank aus.
Ja.
Ich sage, ja, ich habe gebetet. Und dann hat sie gefragt, was los ist. Und dann habe ich die Situation erklärt. Und wir sind noch am selben Abend so um 5 Uhr dorthin gefahren, nach Solothurn. Und er hat mich gefahren, weil ich habe gerade ganz frisch meinen Führerschein dort gemacht und wollte nicht alleine am Abend fahren. Und wo wir angekommen sind, bin ich die Tür mit ihr reingegangen. Er hat unten im Auto gewartet. Und ich bin nur die Tür auf und habe nur ins Wartezimmer geschaut. Das kann ja eine lange Geschichte werden, weil so viele Leute im Wartezimmer gesessen sind. Und ich habe nur gesehen, vorne am Tresen war der Kinderarzt. Er hat sie umgedreht und hat sie angeschaut, sofort das Kind nehmen. Und ich, was? Wieso? Ja, es stimmt was mit eurer Tochter nicht. Und dann sind wir ins Untersuchungszimmer gegangen und ich habe ihm alles erklärt. Und er hat sie angeschaut und hat nur gesagt, wir müssen jetzt Blut nehmen. Und ich, ja, können Sie mir nicht erklären, warum Sie sagen? Sie machen mich nervös.
Ja.
Und dann hat er gesagt, ja, ich möchte noch warten, bis die Blutergebnisse da sind und dann können wir weiterreden. Und die Blutergebnisse waren da. Er ist direkt rausgegangen, aber hat die Tür nicht ganz zugemacht. Und habe ihn nur, bevor er mit mir geredet hat, schon direkt mit dem Inselspital telefoniert, sofort Serafina entgegennehmen, wenn sie kommt. Und ich, was ist denn jetzt hier los? Und es ist wie in einem Film, du kommst gar nicht ganz mit, was da vorgeht. Und er ist dann reingekommen und hat gesagt, wir müssen sofort ins Inselspital. Und ich, ja, warum? Ja, Verdacht auf Leukämie. Und ich kannte das Wort schon, aber ich habe es wie verdrängt, es ist wie untergegangen wieder. Ja. Und dann habe ich ihm angerufen, er soll hochkommen, wir müssen direkt ins Inselspital und habe gedacht gehabt, die haben mit ihm auch noch geredet, haben ihm das auch gesagt. Und da hat er mir das noch ein zweites Mal erwähnt, von wegen Leukämie. Und dann saßen wir im Auto und er guckt mich an. Ja, was hat der Arzt denn gesagt? Ich, ja, der hat irgendwas wie von Leukämie gesagt. Ja, spinnst du? Ja, weißt du, was das ist? Weißt du, was das heißt? Ich, ja, Krebs. Ja, du hast dich verhört. Ich, ja, da habe ich mich halt verhört. Und dann sind wir auf dem Weg im Inselspital gewesen. Aber die Blutwerte von ihr waren auch relativ schlecht, weil er gesagt, wir dürfen nicht mehr nach Hause, wir müssen direkt ins Krankenhaus. Weil sie hat wirklich kaum noch Blut gehabt. Ganz wenig.
Ja, das muss eine schlimme Fahrt gewesen sein, bis auf Bern. Du hast noch gesagt, als du auf Bern reingefahren bist, zur Insel, hast du so ein Bild gehabt. Was war der genau gewesen?
Wir sind auf dem Weg gewesen für nach Bern. Und eben, das hat es schon erwähnt gehabt, das ist ja so, das Wort Leukämie, oder? Man hat ja genau gewusst, was es ist, oder? Krebs, oder? Man hat es nicht mehr wahrhaben. Und da kommt natürlich die Angst, ganz klar innerlich. Man wollte es nicht so zeigen, beide Kinder sind auf dem Rücksitz gewesen. Du musst dir nichts anmerken lassen, willst du ja nicht in Panik geraten, willst du nicht am liebsten einfach losbrüllen in dem Moment. Und dann sind wir eben auf das Bern gefahren und die sich das Bern auskennen, wenn du ab der Autobahn herabfährst und gerade von der Autobahn ausfahrt anhalt, ist eine Lichtsignalanlage und dann siehst du von weitem gerade das Inselspital und gerade schön gross in grüner Schrift am Aufleuchten. Und dann sind wir eben an dieser Lichtsignalanlage gestanden und ich habe retour geschaut auf den Sitz, habe meine zwei Kinder angeschaut, habe meine Frau angeschaut und gesagt, du, egal, was jetzt auf uns zukommt, was jetzt hier vor uns liegt, wir gehen mit dem Herd hinein. Ja, ein paar Stunden später haben wir die Diagnose bekommen.
Wie ist denn das genau abgelaufen, ihr Insel, wo ihr da seid angekommen?
Also man hat uns direkt erwartet. Wir sind am Eingang gewesen und dann hat man uns direkt in ein Zimmer getan und wir haben gewartet. Ziemlich lange gewartet, glaube ich, 3 Stunden circa mit Sicherheit, weil sie haben mir dann direkt nochmal Blut abgenommen, direkt mit Antibiotika, Infusion gelegt und haben auch direkt mit Bluttransfusion begonnen. Sie musste 2 Beutel rote Blutkörperchen haben und 2x Blutblättchen, also 2 komplette Beutel haben sie in der Infusion gegeben.
Schockert am Anfang.
Mhm. Weil das vom Kinderarzt auch schon weitergegeben worden ist, dass sie fast gar kein Blut mehr hat.
Ja.
Und die Werte haben sich in der kurzen von Solothurn nach Bern nochmal verschlechtert gehabt. Ach. In dieser kurzen Zeit, ja.
Also das war wirklich letzte Minute gesehen.
Ja.
Kann man wirklich so sagen, wären wir diesen Abend, wäre sie nicht durchgekommen beim Kinderarzt, sie wäre wirklich an Blutarmut gestorben.
Und dann glaubst du, dass das Gebet, das du gesprochen hast, dazu geführt hat, dass der das Telefon abgenommen hat, sonst im Schaft drin wäre?
Weil ich habe gar nicht über diese Nummer nachgedacht. Ich habe sie gar nicht mehr im Kopf gehabt. Und im gleichen Zug, wo ich gebe, lass sie doch jetzt endlich bitte abnehmen. Bin ganz nervös geworden nach dem 27. Ja, ja. Mal. Und dann ist gleich direkt nachdem, wo ich das gesagt habe, mit der Nummer gekommen. Die Nummer existiert ja auch noch. Und habe sie im Portemonnaie drin gehabt und habe sie rausgenommen.
Ja, also nach dem Gebet hast du echt die Idee gehabt von dieser Nummer.
Ja, hast die Eingabe mit der Nummer gekommen.
Und das ist cool, ja. Wir haben sonst noch Bilder, Simon, kannst du mal einblenden. Vom Anfang im Spital. Wir möchten echt darüber reden. Die Diagnose selber ist ja auch kurz umgekommen. Wie war das gewesen?
Wir waren in diesem Zimmer, eben, wie sie schon gesagt hat, mehrere Stunden am Warten. Ich glaube, gute 3 Stunden haben wir gewartet. Ja,
das ist normal bei den Bernern.
Ja, ja. Das ist nicht mehr klein. Also, eben, dann sind wir dort in diesem Zimmer. Mittlerweile ist mal mein Vater eingetroffen. Als Unterstützung, da sind wir in diesem kleinen Wart, also in der Notfall, in diesem kleinen Zimmer gewesen. Und dann kommen sie rein, der Arzt. Also in dieser ganzen Zwischenzeit hast du schon immer probiert, ein bisschen etwas zu ziehen, sage ich jetzt mal, aber sie haben nichts preisgegeben. Also ich habe einfach immer gesagt, die Schwestern, ja, es ist Verdacht auf Leukämie, aber wir können es nicht bestätigen, wir müssen warten, bis wirklich der Arzt kommt. Und du hast wirklich in diesen ganzen 3 Stunden nichts können haben. Und dann ist eben der Moment gekommen, wo die Ärzte reinkamen. Und sie sind etwa das dritte, das vierte in das Zimmer gekommen, weil sie schon dort waren. Und du hast schon gesehen, nur schon am Auftreten, schon am Verhalten, an den Augen, hast du ganz genau gemerkt, stimmt etwas nicht, es kommt jetzt nicht eine gute Botschaft. Und sie haben nur zu uns gesagt, Herr Kappeler, Frau Kappeler, bitte, können Sie sich abhocken. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht abhocken, ich will schon bleiben. Können Sie bitte abhocken. Und dann hast du natürlich schon gewusst, ja, es ist nicht gut. Mhm. Und dann haben Sie dann gesagt, dass sie Leukämie hat. Das war so ein bisschen die Diagnose in dem Moment.
Ja, es war ziemlich, wie soll ich sagen, es war ein Schockmoment. Man hat sich wirklich gar nicht mehr gewusst, wo vorne und hinten ist. Man war einfach da und hat dort gesessen. Aber mein Gefühl war einfach, fixier dich auf deine Tochter, die guckt dich an. Die hat mir die ganze Zeit in mein Gesicht reingeschaut, weil eben sind die Tränen schon gelaufen. Und ich, du darfst jetzt nicht weinen, du weinst jetzt nicht. Sie guckt dich an. Und dann ist sie irgendwann mal gekommen, nachdem die Diagnose war, und hat mich so gesagt, Mama, ich muss mal schnell Pipi machen, kommst du schnell mit? Ich, ja, darf sie, weil sie Infusion und so alles ja schon dran war. Sind wir reingegangen und dann guckt sie mich an, Mama, warum weint Daddy? Ich sage, ja, du bist doch sein kleines Mädchen, er macht sich Sorgen um dich. Ja, aber warum? Ich sage, du weißt doch deinem Vater, dass er ein bisschen nah am Wasser gebaut ist und dass er dich lieb hat und dass er das, du bist doch sein kleines Mädchen. Und dann fing sie an, ja, aber er braucht doch kein, wir brauchen doch keine Angst haben, Gott beschützt uns ja. Und das war für mich wie ein Moment, wo ich wieder Luft zum Atmen bekommen habe und ruhig war in dem Moment durch diese Worte.
Ist der durch die Worte Gott dir näher gekommen oder ist er schon immer da gewesen oder ist er dann unendlich weit weg gewesen? Oder wie?
Also wir waren schon vorher schon auch gläubig und bekehrt und sind mit Jesus den Weg gegangen, aber man hat einfach gemerkt, in dieser Situation gerade, er macht sich aufmerksam, hallo, ich bin auch noch da, ich lasse euch nicht alleine. Mhm. Das war für mich gerade wie so ein beruhigender Moment, dann in diesem Bad.
Mhm. Wie hat euer Alltag ab diesem Zeitpunkt ausgesehen?
Ja, turbulent. Als allererstes einmal, du kannst, also wenn die Diagnose kommt von dem Moment, dann kannst du nicht planen. Das geht gar nicht. Du bist so durcheinander im Kopf, du bist so aufgewühlt, du verlierst wirklich für einen Moment den Boden unter den Füßen. Und es war halt gut gewesen, dass diverse Leute auf dich zu sind gekommen, wie die Familie jetzt, die haben einen richtig aufgefangen. Oder? Und ich muss einfach sagen, du kannst nicht planen. Du funktionierst einfach. Du läufst einfach. Du gehst einfach den Weg. Du hast nichts mit Planen, du hast nichts irgendwie mit ruhig, je nach Typ halt, vielleicht anders. Jetzt bei uns ist es so gewesen, bei mir ist es so gewesen, du funktionierst einfach. Du läufst einfach.
Ja, man war die ersten 16 Tage jetzt einfach im Krankenhaus drin. Man musste jetzt einfach dort sich einleben. Man hat es einfach genommen, wie es gekommen ist.
Du hast auch dort gewohnt in dieser Zeit?
Ja.
Gerade im Spital selber, oder?
Bei ihrem Zimmer habe ich dann.
Und du bist hin und her?
Am Anfang schon, aber dann mit der Zeit haben wir von der Ronalds McDonald Stiftung ein Zimmer bekommen. Das ist gerade neben dem Inselspital. Das ist extra für Familien, die in dieser Situation sind, die dort ganz günstig ein Zimmer beziehen können. Und da habe ich dort gelebt.
Du bist ja selbstständig erwerbend. Ist das nicht auch noch ein riesen Stress gewesen? Weil du einfach plötzlich
ganz klar
in Bern.
Also die ersten 3 Monate von der Diagnose weg ist da gar nichts mehr gegangen. Gar nichts mehr gearbeitet. Und dann Eben hat uns die Familie recht gut auch finanziell aufgefangen, muss ich sagen. Das wäre sonst alles gar nicht gegangen.
Ja. Und wie bist du mit dem umgegangen?
Wie war's jetzt?
Aber mit dem, dass du nicht kannst arbeiten kannst und echt das Geld zu haben. Und
das hat ihn gestresst.
Klar hat es mich gestresst, aber in dem Moment, du siehst wirklich nur noch die Krankheit, du siehst nur noch die Kleine, das wird alles so zweitrangig in dem Moment.
Ja, man hat
klar ist es wichtig, klar ist es auch ein Teil, es muss irgendwie funktionieren. Aber es wird wirklich zweitrangig in dem Moment.
Man hat einfach den Tunnelblick.
Es ist irgendwie genau. Es ist wirklich, du bist wie in diesem Tunnel drin. Du siehst eigentlich nur noch im Tunnelblick.
Ich denke, Serafina war ja nicht die Einzige, die auf dieser Station war. Bist du mit dem umgegangen, auch die anderen Kinder zu sehen?
Also ich sage, ich habe im ersten Moment ein bisschen Angst gehabt, dort hochzugehen. Was erwartet mich dort? Wie ist das da eigentlich? Und was ist da für eine Stimmung und so? Und dann sind wir zusammen da hochgegangen. Er ist nach Hause Sachen holen gegangen. Und ich bin dann da hochgegangen und habe mich umgeschaut. Und dann ist irgendwie aus einem Zimmer ein Hallo gekommen, aber wirklich ein freundliches Hallo. Ja. Und ich, wo kommt denn das jetzt her? Dann sehe ich ein kleines Mädchen auf dem Bett im Zimmer und die winkt mir zu und wirklich ein Lächeln im Gesicht. Hallo! Und ich, oh, hallo! Und dann war es aber für mich wie auch beruhigend zu sehen, sie lächelt. Und es war ein Mädchen, wo auch Down-Syndrom hatte. Und Krebs, beides in einem. Und sie hat mich aber gerade irgendwie ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und habe gesehen, es ist gar nicht so schlimm. Es sind Kinder. Man sieht, die haben trotzdem noch Freude an dem, dass sie dort sind. Und sie durften auf den Gängen rumspielen, wirklich als wie sie zu Hause wären. Man hat sie nicht gesagt, du musst jetzt im Zimmer bleiben oder sonstiges. Du kannst wirklich dort frei sein. Also
ganz andere Atmosphäre auf dieser Station. Das ist auch im Spital.
Ja.
Die Kinder können hier frei hinter das Tresen, dort wo die Ärzte sind, können am PC. Es ist wirklich ganz anders. Wirklich, Spital ganz anders. Macht sich den Kindern so angenehm wie möglich, oder, auf dieser Station.
Ja.
Wann haben dann die Chemos angefangen?
Am 6. Dezember.
Also es war fast eine Woche nachher.
Ja, weil sie haben noch herausfinden müssen, in welche Richtung sie geht.
Ja.
Weil es gibt ja drei Arten von Leukämie. Einmal die normal behandelnde, wo auch nicht so schön ist. Dann die schwer behandelnde und dann die gar nicht behandelnde. Und sie wollten gucken, in welche Kategorie sie reingehört.
Ja.
Und sie ist in die normale Version drin gewesen, wo heilbar ist, aber auch sehr schwierig war.
Ja. Und wie hat der Serafina die vertreibt?
Am Anfang hat sie verweigert. Sie hat, ja, sie ist 6 Jahre alt gewesen und sollte Tabletten schlucken. Ja. Und da hat sie es auserbrochen und dann haben sie ihr eine Magensonde gerade am 6. Dezember noch reingemacht.
Ja.
Das war auch schon happig.
Mhm. Und Nebenwirkungen hat sie gehabt, oder nicht?
Viele.
Ja.
Also wie die Ärzte gesagt haben, sie klären einem immer auf. Und sie müssen ja sagen, eben, es könnte von der Chemotherapie, von diesem Medikament, die Nebenwirkung sein, muss aber nicht, aber dass wir es gesagt haben. Und man kann wirklich drauf gehen, sie hat wirklich fast jede Nebenwirkung mitgemacht. Also sie war wirklich ganz, ganz anfällig auf das.
Ja.
Und das war eben auch das, was er fast eben zum Verhältnis wäre.
Ja.
Nein, das ist nicht schön. Aber in all dem Leid und dieser Belastung hat er auch wieder Gott immer wieder erlebt. Und zwar auch an einem lustigen Beispiel, nämlich am Beispiel vom Chemokasper.
Ja.
Ich bin schon gespannt auf den.
Ja, das war auch an der Anfangszeit. Ich bin da mit ihr oben im Zimmer gewesen und sie hat mich immer wieder gefragt, was sie hat. Sie hat sogar gefragt, Mama, muss ich sterben? Von einem 6-jährigen Mädchen das zu hören und weißt keine Antwort, weiß nicht groß, was du dazu sagen sollst, dann sagte ich, nein, du hast ja selber gesagt, Gott beschützt dich. Und dann lagen wir im Bett, sie hat schon geschlafen, habe ich angefangen zu beten, Herr, gib mir doch irgendetwas, dass ich ihr erklären kann, was sie hat. Ich weiß nicht, wie ich es ihr sagen soll. Und am nächsten Morgen um 7 Uhr ist dann die Psychologin von der Station ins Zimmer gekommen und wollte mit mir sprechen, hat mich gefragt, wie es geht. Und ja, ist ein bisschen schwierig. Sie fragt immer, was sie hat und ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Und dann kam sie und fing an, ja, kennen Sie denn schon den Cemo Kasper? So hat sie mir gesagt, ich so, nee, was ist das? Sie, das ist ein Buch, wo auf kindliche Art und Weise drin steht, was das Kind hat. Das erklärt ihr auf kindische Art und Weise, was mit ihr los ist. Und ich, ja, das nehme ich gerne. Und im selben Moment ist mir auch klar geworden, ich habe dafür gebetet und der Herr hat mir was gegeben, wo ich ihr erklären kann. Und wir haben es am Abend durchgelesen und sie hat dann bei ein paar Stellen hat sie selber auch weinen müssen, wo das mit die Haare da erklärt worden ist. Und da habe ich auch gesagt gehabt, wieso sagst du, dass du hässlich bist, wenn dir die Haare ausfallen? Habe ich gesagt, hast du die Kinder hier auf der Station auch gesehen? Sind die hässlich? Und sie, nein. Ich, also, dann bist du auch nicht hässlich. So, und die Haare kommen wieder. Und so konnte ich wirklich mit ihr über das reden. Und am Ende hat sie das selber genommen und hat es den Leuten selber erklärt, was mit ihr los ist. Du musst es nicht mehr machen.
Das ist doch gut. Ja. Du hast auch noch das Schild, das wir hier vorne gesehen haben, mitgenommen, ganz am Anfang. Was hat das ausgelöst im Spital?
Das war so, wir sind am ersten Abend dort oben ins Zimmer gekommen. Ich bin am nächsten Tag nach Hause gefahren, habe die Sachen geholt. Das habe ich mitgenommen. Dann habe ich es halt ins Zimmer am Abend aufgestellt. Und dann ist die Stationsschwester gekommen am Abend und hat mich gefragt, ob ich an das glaube, was da steht. Und ich, was meinen Sie? Sie, ja, glaubst du, was auf diesem Schild steht? Ich, ja. Und sie, ja, da steht ja drauf, Herr, du bist meine Stärke, meine Kraft und meine Zuversicht. Glaubst du an das? Ich, ja, ich bin ein wiedergeborener Christ. Und da hat sie gelächelt und hat gesagt, sie auch. Und da haben wir kurz drüber geredet und hat sie mich gefragt, ob sie mit mir beten darf. Und das dürfen sie ja normalerweise gar nicht. Die müssen ja neutral bleiben. Und da haben wir im Zimmer gestanden und sie hat mit mir wirklich intensiv gebetet. Und das hat mir auch nochmal Kraft gegeben. Gerade in der Anfangszeit.
Jetzt ist während der Chemo ja etwas passiert, was Serafina fast das Leben gekostet hat. Was ist dort genau passiert? Es hat sonst noch Bilder, Simon, zu dem.
Ich glaube, das ist so schön im Farben.
Also, nein, das war so, dass sie einen Chemo-Block abschließen musste und wir sollten für das Wochenende dort rein. Aber sie war schon ziemlich angeschlagen, mit war erkältet ziemlich und hinterher hat sich herausgestellt, dass es Influenza-A-Virus ist. Und die Ärzte wollten sie eigentlich an dem Tag nach Hause schicken, aber ich war halt ein bisschen beharrlich, habe gesagt gehabt, nicht, dass ich, wenn sie 38,5 hat, wiederkommen muss, weil in der Zeit ist 38,5 mit Chemo hohes Fieber bei denen. Und ich habe gesagt, ich fahre nicht nach Hause, wenn sie nicht untersuchen. Nein. Ich war ein bisschen halt okay, hartnäckig. Ich habe gesagt, ich fahre 45 Minuten hin und zurück jedes Mal. Ich gesagt gehabt, und ich fahre jetzt nicht nach Hause. Ich warte jetzt. So, sie hat von mir zu Hause Fiebersenker bekommen und ich warte jetzt. Und dann haben wir dort gewartet und beim nächsten Fiebermessen hatte sie genau 38,5 und dann durfte sie nicht mehr nach Hause. Und sie hatte dort einen Chemo-Block gehabt, wo wirklich alles kaputt gemacht hat. Keine Immun, keine Abwehrkräfte, gar nichts. Wirklich komplett auf Null. Weil das hat wirklich alles zerstört. Und dann hat sich das innerhalb 3 Tage von einer Influenza auf eine virale Bronchitis, von Bronchitis auf eine virale Lungenentzündung entwickelt. Und wir haben wirklich eine ganze Weile dort oben vom 26. März, Februar war 26. Februar, sind wir dort rein und am 1. März ist sie dann auf die Intensiv gekommen, weil die von der Kinderkrebsstation haben jeden Abend fangs jemanden von der Intensiv hochgeholt. Haben gesagt gehabt, ob sie nicht runter muss, weil sie haben wirklich schon volle Leistung, Sauerstoff, wo sie dort haben konnte, bekommen. Und die sind dann mit irgendwelchen Geräten von der Intensiv hochgekommen, haben sie dort angesteckt und hat auch nichts geholfen, ist sogar schlimmer geworden. Und dann am 1. März ist dann die Stadt, also die Oberärztin zu mir gekommen und hat zu mir gesagt gehabt, dass Serafina jetzt auf die Intensiv geht. Ich sage, ja, Gott sei Dank. Ich war leichter, weil ich habe jeden Tag gesehen, wie sie sich verschlechtert hat. Und da hat die Ärztin gesagt, dass sie auch auf Eigenverantwortung handelt, weil die von der Intensiv hätten sie noch weiter oben gelassen. Da ich sage, okay, ich sehe ja, ich kann es nicht mehr verantworten. Und dann, hier sind wir runter.
Man muss auch anfügen, sie hat eine doppelte Lungenentzündung gehabt.
Hat Kerzen gerade im Bett.
Und die ist Kerzen gerade dort im Bett ist die gelegen, Sauerstoffmaske im Gesicht und hat gleich noch reklamiert.
Ja,
und
hat sich gewehrt.
Hat gleich noch von.
Ist das mehr der Vater oder mehr die Mutter hier? Wenn man das so,
wie?
Ist das mehr der Vater hier oder mehr die Mutter, dass sie noch Kerzen gerade stehen können?
Mutter.
Beide. Das nehmen wir mal fair und sagen beide.
Eben, das ist ihr fast zum Verhängnis gekommen, weil sie eben doppelte Lungenentzündung, es war alles zu, gewesen, sie hat wirklich nur noch hier geknufelt. Ja. Und sie ist wirklich herzograd dort im Bett gelegen und...
Hat sich gewehrt.
Hat sich gewehrt noch. Und darum haben sie sie nicht mehr abnehmen, weil also, sie ist ja noch nicht dort am Liegen und macht nichts mehr, oder? Das war ein bisschen der Grund gewesen.
Ja, und dann am ersten Tag, wo wir dann auf der Intensiv waren, haben sie sie erst in so ein Wachkoma gelegt, weil sie haben ja MRT und CT alles gemacht. Und da haben sie erst gesehen, wie schlecht ihr Zustand eigentlich wirklich ist. Die Lunge war zugeklebt und auf beiden Seiten. Und sie wirklich kurzatmig war sie dann. Und dann haben sie wirklich, der erste Tag war wirklich stressig für sie, weil sie immer wieder wach geworden ist. Und die haben gesagt am nächsten Tag, sie müssen sie jetzt in einen tiefen Schlaf legen, also richtig Koma, weil ihr Herz übernimmt die Arbeit der Lunge. Und sie haben, wenn sie jetzt nicht in diesen Zustand legen, wird sie einen Herzstillstand machen.
Ist Gefahr groß, dass sie einen Herzstillstand macht, weil das Herz so überlastet ist, oder? Dass die Lunge einfach so beschädigt war in diesem Moment. Oder? Und das Herz hat das dann übernommen und dann haben sie gesagt, wir müssen sie jetzt einfach in das
Koma-Modus,
dass sie oben runterkommt, dass der Körper zur Ruhe kommt. Und dann hat man sie eben ins Koma da.
Aber das Herz hat immer selber geschafft?
Ja, das hat immer selber geschafft.
Da ist es nicht mehr so die Herzmaschine?
Nein, das war ein... Also das war
sie wirklich, war ein Schritt weg von
sie
dem...
Sie war ein Schritt weg von der Herz-Lungenmaschine. Sie war nur an der Maschine.
Also Lungenmaschine war sie.
Das ist sie, ja.
Genau.
Wie ist das so für euch in dieser Zeit? Habt ihr da nie Zweifel gegen Gott gehabt oder gehadert oder Gott angeklagt, dass eure Tochter so muss leiden?
Also ich selber eigentlich nicht. Ich hatte immer Respekt vor dem, was der Herr macht und was er sagt. Ist ja klar, habe ich Angst gehabt in dem Moment. Warum jetzt? Warum jetzt wir? Wieso wir jetzt in dieser Situation sind? Aber wir haben wirklich... festgehalten, doch.
Zweifel hatte ich nicht. Aber im Moment sicher Angst vor Gottes Entscheidung.
Ja.
Nimmst sie du jetzt? Es ist ja der Moment, Leukämie war ja wirklich gerade ein bisschen auf die Seite gewesen, in dem Moment. Es ist ja nicht mehr um den Krebs gegangen, es ist wirklich um die Lungenentzündung gegangen. Und dort haben wir wirklich das Eingreifen von Gott ganz stark erlebt. Und dort ist wirklich das Wunder passiert an diesem Abend. Dann an einem Abend ist es wirklich so schlimm geworden, dass wir dort waren, dass ich in diesem Zimmer war auf dieser Station. Sie ist oben, mittlerweile ist die ganze Familie eingetroffen oben und sie war bei ihnen. Gewesen. Und ich war allein dort, auf der Intensivstation, in diesem Zimmer. Und eben auch übermüdet, fast nicht getrunken, nicht gegessen, eben Tunnelblick irgendwie. Und dann nehme ich wahr, dass ein Arzt reinkommt, auf die Geräte geht, kommen, andrücken und machen, ein Blatt führen nimmt, noch einmal alles durchgeht. Der zweite Arzt kommt rein. Dann fangen die miteinander zu diskutieren und austauschen. Der dritte Arzt kommt rein und dann habe ich gemerkt, okay, ist wieder etwas. Und dann höre ich einfach nur noch so, nehme ich wahr, wie sie untereinander reden. Ja, was würdest du noch machen? Oder was siehst du noch? Oder ja, komm, wir probieren das noch. Oder wir schauen das noch. Und dann stehe ich auf von meinem Platz und gehe zu den Ärzten heran und frage, ist etwas nicht gut? Und der eine Arzt schaut mich so demotivierend an und sagt, ja, wir glauben nicht, dass eure Tochter Nacht überlebt. Es sieht sehr, sehr kritisch aus. Denn bei 100% Maschinenleistung hat sie noch ein Sauerstoffsetting. Ich glaube,
40%.
Etwas über 40% hat sie noch gehabt. Das ist mega wenig bei 100% Maschinenleistung. Dort hat der Kampf wirklich angefangen, am Leben und Tod.
Ja, weißt du?
Da bin ich aufgestanden, bin rauf zu ihr und habe ihr das mitgeteilt. Oder? Und dort,
ja.
Jetzt die Abfahrt angefangen. Jetzt sind wir an diesem Abend, die ganze Familie, sind wir dort im Warteraum gewesen. Da sind etwa gut, ich sage jetzt 20, 30 Personen gewesen. Und da haben wir wirklich die ganze Nacht gebetet.
Ja, da war so ein, bei der Information oben, waren alles so Stühle, Bänke. Die Leute haben sich, sind die ganze Nacht bei uns gewesen, haben sogar dort geschlafen auf den Stühlen und haben abgewartet und immer wieder haben wir gebetet zusammen. Ich bin dann am Ende ja bei ihr gewesen und bin dann gar nicht mehr rausgegangen.
Wie bist du damit umgegangen, wo er dir das sagen kann, dass sie Nacht auch nicht überlebt?
Ich bin einfach losgelaufen, habe vor dem Fahrstuhl gestanden und ich weiß noch, meine Schwester und von meinem, also meine Stiefmutter haben mich begleitet zum Fahrstuhl, weil ich bin komplett irgendwie in die falsche Richtung erst. Und dann wollten sie mir helfen und dann bin ich in den Fahrstuhl rein, bin auf die Station und ich war einige Minuten vor der Tür, habe mich gesammelt, weil man hat mir ja vorher gesagt, sie kriegt alles mit. Dann habe ich gedacht, beruhig dich jetzt, du willst ja nicht, dass sie das merkt, auch wenn sie jetzt schläft, sie fühlt das, was du fühlst. Und dann war ich wirklich ein paar Minuten vor der Tür und dann bin ich da rein. Und ich war ganz allein. Nee, erst war der Arzt noch da und dann habe ich ihn gefragt, was ist hier los? Und da hat er gesagt, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass unsere Tochter die Nacht nicht überlebt. Dass sie uns einen Seelsorger an die Seite stellen, wegen Verabschieden. Und ich habe gesagt, was? Und bin da gar nicht irgendwie drauf eingegangen. Wo er mir das dann gesagt hat, bin ich dann direkt zu Serafina hin. Er ist dann rausgegangen. Ich war alleine mit ihr. Und dann habe ich intensiv angefangen zu beten und habe gesagt, Herr, ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht. Wir können es nicht mehr alleine tragen. Wir wissen nicht mehr weiter. Und ich lege sie jetzt in deine Hand. Und ich bitte dich für Weisheit, für die Ärzte, dass sie noch irgendetwas machen können, weil sie haben ja selber gesagt, sie wissen nicht mehr, was machen. Und habe einfach wirklich für Weisheit gebetet, dass der Herr ihnen noch irgendwas gibt, wenn es sein Wille ist. Und wir geben es jetzt in deine Hände. Und so wie ich jetzt hier mit euch rede, habe ich auch lautstark so gebetet.
Und du bist nur abgehört worden dabei.
Ja, ich habe es aber nicht gewusst, weil es ist ja intensiv. Ich wusste wohl, dass irgendwie eine Kamera da ist wegen Videoüberwachung, aber dass das nicht mit Ton ist.
Ja.
Und das habe ich erst am nächsten Tag erfahren, wo die Ärzte sind ja dann ein paar Stunden später zu uns gekommen und haben noch gesagt, wir haben eventuell noch etwas. Also erst viel später, nachdem die von der Seelsorger ist ja noch gekommen und hat dann noch versucht, uns zu helfen.
Aber der ist nicht cool.
Nein. Der hat uns nicht geholfen.
Wir haben wirklich gesagt,
also ich habe es gesagt, geh bitte.
wirklich rausgetroffen.
Also hat er mich rausgeschickt?
Ich habe ihn rausgeschickt. Ich habe gesagt, da vorne sind Leute, vielleicht brauchen sie eure Unterstützung, aber wir wollen euch hier nicht drin haben.
Das ist in dem Moment, das war ein Wehren von uns. Wir wollen es gar nicht wahrhaben, dass es so ist. Und dass der jetzt kommt und uns quasi auf das soll vorbereiten, was für uns eigentlich noch nicht so ganz oben ist, oder?
Ja.
Wir wollen es eigentlich gar nicht so akzeptieren in dem Moment.
Dann habe ich ihn einfach mal rausgeschmissen.
Wir wollen gar nicht hören, was dann heißt. Er hat es wirklich gut gemeint,
ja.
Hat sich Mühe gegeben, aber Hilfe ist es nicht gesehen.
Ja, ja, ja.
Ja, und nachdem ja, wo er gegangen ist, so 2-3 Stunden später sind ja die Ärzte nochmal gekommen. Und haben gesagt, die hätten eventuell etwas, aber sie wissen nicht, ob das was bringt. 50-50 Chance. Und innerlich ist mir dann im Kopf klargekommen, ich habe dafür gebetet, also lasse ich mich jetzt darauf ein. Und die haben ihr eine Menge Adrenalin gespritzt. Irgendwie hat das dann den Körper nochmal aufgepusht. Und am nächsten Morgen um 6 Uhr war sie dann stabil. Und ich, yeah, wir haben gesagt, ja, das ist ja cool, waren glücklich. Und dann am Morgen, wo ich dann bei ihrem Zimmer drin stand, ist dann die, wo mich eben abgehört hat, zu mir gekommen und hat mich so gemacht, du, das grenzt schon an einem kleinen Wunder, dass sie das überlebt hat. Ich, ja, ich glaube am Wunder. Ich weiß, dass der Herr wirken kann. Da sage ich, ja, ich habe dich gehört. Hä? Dann habe ich gedacht, ja, wie hast du mich denn gehört? Sie, ja, wir haben ein Mikrofon angehabt und ich habe dich gehört. Und ja, er hat gewirkt. Und das war für uns wirklich...
Ich weiß noch den Moment am Morgen von der Visite, wo die Ärzte reinkam. Da sind wir dort gewesen, natürlich total durch mit den Nerven. Kommt der Arzt rein, schaut den Monitor an, schaut die Kleine an, schaut uns an und macht nur. Ja, aber das ist eine Kämpferin. Ja. Dann hat sie wirklich niemand mehr gerechnet damit, dass sie dort die Nacht überlebt.
Ja.
Also ganz, ganz kritisch gewesen.
Ja. Jetzt ist es ja nicht fertig gewesen nach dem. Ist noch eins so ein Erlebnis passiert, wenn wo der richtige Schock hatte, was ist dort genau
gegangen? Also sie haben sie ja nach dem paar Tage später aufgeweckt und sie wurde ja immer wie stabiler und die Ärzte waren wirklich fassungslos, dass sie so schnell auch wieder lachen konnte und machen wollte. Sie wollte sogar aufstehen, aber sie konnte nicht laufen, sie konnte nicht reden. Und dann hat sie im Bett gelegen und wir beide waren bei ihr und seine Eltern sind dann gekommen und haben an der Tür gestanden. Sie haben sich nicht getraut, reinzukommen, weil sie hatten Angst, ihr irgendwie ein Virus oder so zu bringen. Und haben ihr vom Weiten zugewunken und sie hat sich extrem gefreut. Und die sind dann aber hinterher gegangen, sind nicht reingekommen und das hat sie nicht verstanden. Da hat sie sich so aufgeregt, dass sie, dass die Augen weggeklappt sind, Mund war sperneweit offen, sie hat nicht mehr reagiert. Er hat das zuerst gesehen, hat gesagt, irgendwas stimmt nicht.
Wie ein elektrischer Anfall.
Ja, sie ist dann wirklich nicht mehr ansprechbar gewesen, nach hinten gefallen und hat gesagt, was das, ich habe das erst gar nicht realisiert, was ist denn jetzt hier los?
Das ist alles ziemlich schnell gegangen. Das
ja.
Die Krankenschwester jetzt gesehen, die hat sofort Alarm geschlagen, ja. Und dann ist das alles ganz schnell gegangen.
Eiskalten
Kühlschrank. Wir wollen es wollen draussen haben. Ein paar Kappler gehen sie raus, weil sie genau gewusst haben, dass ich ein bisschen weicher bin. Und sie ist verblieben, weil sie einfach, sie ist halt ein Soldat von uns beiden. Sie ist immer mutig gewesen, ich war derjenige, der nahe am Wasser ist. Ja. Das hat mit dieser Zeit gut gewusst. Ja.
Ja, ich habe dann einfach gesehen, wo sie ihr so einen eiskalten Kühlpad so ins Gesicht sozusagen geklatscht haben und versucht haben, irgendwie Temperaturen runterzuholen. Dann auf einmal ein Defibrillator an mir vorbei. Ich sage, was ist denn jetzt hier los? Wieso jetzt Defibrillator? Da hat sie mich angeguckt, ja, sie vermuten, dass sie einen Schlag gemacht hat, Und ich war es Schlag. Das haben sie jetzt gedacht, dass es von der, dass sie vielleicht zu wenig Sauerstoff hatte im Koma, und deswegen der Schlag. Und dann ist aber wirklich ganz cool ein Oberarzt reingekommen. Und ich habe nur gedacht, ich so, ah, fixier dich auf ihn, der ist ziemlich ruhig. Und dann hat er gesagt, Moment, bevor hier irgendein Defibrillator oder sonstiges eingesetzt wird, will ich was nachschauen. Und ich, okay, jetzt warte ich mal und beobachte einfach. Und dann hat er gesagt, Defibrillator raus, brauchen wir nicht. Sie hat einen Entzug. Sie haben nämlich ein Medikament, wo sie von abhängig war, zu schnell weggenommen. Und deswegen hat sie wie Entzugserscheinungen gehabt und ist immer, also ist dreimal mindestens in dieser Situation drin gewesen.
Krass.
Ja, vor allem hat sie dreimal gemacht. Ja. Ja. Und dann, das ist die erste Tage nach der Intensivstation, wo sie von der Intensivstation wieder rauf ist gekommen, sind die ersten Zweifel auch so bei mir gekommen. Die Angst, eben das Kind kann nicht reden, die hat wirklich lang nicht geredet.
Nicht gelaufen.
Sie hat den Anschein gemacht, als ob sie irgendwie
beeinträchtigt war.
Beeinträchtigt worden durch das Ganze, durch das zu wenig Sauerstoff. Sie hat eben wieder müssen lernen, laufen, Physiotherapie ist gekommen. Und dann sind in dem Moment ist eine Schwachheit über mich gekommen, als ich gesagt habe, wirklich so habe ich es gesagt, als ich mein Kind so gesehen habe, ich erkenne mein Kind gar nicht mehr wieder. Es ist gar nicht mehr die gleiche Serafina, wie sie war. Sie kann nicht gut reden, sie kann fast nicht laufen. Sie macht die Anfälle. Und in dem Moment, als ich innerlich gesagt habe, das erste Mal, Herr, hättest du mein Kind nicht lieber heimgenommen zu mir, als dass es jetzt so muss sein. Also, mit solchen Sachen hast du in dem Moment wirklich auseinandergesetzt. Mhm. Und es ist wirklich Gott sei Dank und Gottlob von Tag zu Tag einfach immer besser gegangen.
Und ja, beim
schwierige Zeit gewesen.
Ja, beim dritten Anfall habe ich einfach gemerkt, sie geht die Kraft aus, weil ich habe ja dann mit ihr versucht zu reden. Die Ärzte haben gesehen, dass sie anfängt, auf mich zu reagieren nach einem Moment, weil wir haben wie Zeichensprache gemacht mit Daumen und so. Ja. Weil sie ja nicht reden konnte. Und dann irgendwann habe ich gesagt, verstehst du mich? Und dann hat sie immer so gemacht.
Ja.
Und dann hat der Arzt gesagt, gut, sie reagiert auf die Mutter, Mutter bleibt hier. Und dann beim dritten Mal ist mir aber auch langsam die Kraft ausgegangen. Und ich habe gesagt, Herr, du hast gesagt, wir sollen nicht abhängig sein. Dann mach sie doch bitte frei, dass sie nicht mehr diese Anfälle hat. Und danach hat sie auch keine Anfälle mehr gehabt. Dann waren die Anfälle wie weg.
Krass.
Und das war wirklich, es war grenzwertig am Ende. Ja. Weil das hat auch Kraft geraubt, damit diese Anfälle umzugehen, ruhig zu bleiben.
Und ich mag mich noch erinnern, es hat einen Moment gegeben, wo wir dort waren. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, komm, wir nehmen uns jetzt eine Zeit, wir gehen uns ein bisschen ausruhen. Und ich weiß nicht, wir sind in das Zimmer gekommen, gerade nach einem Spital, und da habe ich zu einer gesagt, du, ist dir etwas aufgefallen? Und sie sagt zu mir, nein, nicht, was? Wir beten tagtäglich Stunde für unsere Kleine. Es wird gebetet überall. Aber ist dir aufgefallen, dass wir zwei auf der Strecke bleiben? Und in dem Moment, wo wir wirklich müssen, auch für uns, sind wir auf die Knie gegangen zusammen und haben wirklich gesagt, Herr, sie ist in deinen Händen, wir haben jetzt Betten für sie, aber bitte wir zwei. Wir müssen Kraft haben, wir müssen Weisheit haben, wir müssen gestärkt sein und wir müssen auch Ausdauer haben für die Zeit, die noch kommt. Es ist total auf der Strecke geblieben. Du hast dich immer nur logischerweise auf sie fokussiert, aber du, wir sind, ich sehe, wir für einen Moment einmal bei uns zwei vergessen gegangen, oder? Mhm.
Wie lange war jetzt die Zeit, die wir jetzt darüber geredet haben?
Das war die erste Zeit.
Also sie war 10 Wochen, also 10 Tage war sie auf den, im Koma. Und am 26. sind wir ja rein und am 10. März ist sie wach, haben sie sie wach gemacht.
Ja.
Das ist jetzt, was wir jetzt eigentlich grob erzählt haben, das ist vom Dezember bis März. Das waren die ersten 3 Monate. Ja.
Genau.
Und dann seid ihr da mehr wieder daheim gewesen?
Nein.
Von denen, nee.
Wir sind sehr, danach sind wir auch ziemlich häufig noch im Krankenhaus gewesen. Aber wir haben ja auch noch eine andere Tochter, die hat ja auch ziemlich drunter gelitten. Um ihr das ja auch zu erklären, war es auch nicht sehr einfach. Wie willst du einem kleinen Kind erzählen, wo 3 Jahre alt ist, dass seine Schwester eventuell stirbt? Und alle haben ja auf uns sozusagen eingeredet, nimmt die nicht mit auf die Intensiv. Und irgendwie hat es mich aber nicht richtig gedunkt. Es war irgendwie komisch. Es war wie, als ob es falsch wäre. Und dann am Abend dann, wo sie ja stabil war, einen Tag später, ist seine Mutter da gewesen und hat gesagt, die Kleine macht Theater, sie will nicht mit nach Hause. Und hat geweint und geschrien. Ich sage, ja, lass sie bei meinem Vater, der nimmt sie dann nachher mit. Und auch bei ihm hat sie genau dasselbe Theater abgezogen. Und dann habe ich gesagt, lass sie hier, wir haben ja McDonald's-Zimmer, sie kann bei uns schlafen. Und sie hat wirklich, sie hat nichts gegessen. Sie konnte nicht aufs WC, sie musste ja selber einmal auf den Notfall, wegen dem.
Ja, sie war verstopft, aber sicher Stress.
Das war psychisch dann. Und dann am selben Abend habe ich noch mit der von der Intensiv geredet und habe gefragt, was sie dazu meint, wenn ich sie mit ins Zimmer nehme, zu Serafina. Da hat sie zu mir gesagt, wissen Sie, es hört sich jetzt zwar schlimm an, aber Kinder sind anders. Die sehen nicht die ganzen Geräte drumherum. Sie sehen nur die Schwester.
Ja.
Wir sind die, wo es schlimm machen. Ich so, okay. Und dann habe ich sie mitgenommen, bin mit ihr zu Intensiv rübergelaufen und habe mit ihr erst an der Tür gestanden und habe sie gefragt, ich will zu deiner Schwester. Ja, ich gehe jetzt zu meiner Schwester. Und dann sind wir rein und ich habe mich wirklich darauf vorbereitet, auf Fragen, ob wegen Schläuche und keine Ahnung was, die ganzen Geräte drumherum. Und dann gucke ich sie an und sie schaut Serafina an. Ich so, hast du eine Frage? Ja, eine habe ich. Ich so, ja, was? Warum hat Serafina ein bisschen ihre Augen auf? Und sie hat einen Schlauch, alles, Geräte um sich herum. Ich, ja, wenn man schläft, hat man ab und zu so ein bisschen die Augen auf. Aha, okay. Ich so, hast du noch andere Fragen? Nö, alles gut.
Da würde mich noch interessieren, so als Außenstehender für mich finde ich es recht schwierig, wenn man jemanden kennt, der in dieser Situation ist, was sagt ihr da für Tipps, was man soll helfen und was man gescheiter nicht macht? Oder was sagt ihr da erlebt?
Es gibt eine ganze Palette.
Naja, nur zwei.
Also am besten nicht fragen, wie geht's?
Nicht.
Nein, das habe ich jetzt auch von einer anderen Kollegin, wo auch Krebs hat. Die hat gesagt, sie mag das nicht mehr hören. Wie geht's? Ich sage, ja, das ist eine... Weil die Leute wissen... Ich weiß, die Leute wissen nicht, wie sie reagieren sollen in dem Moment. Das kommt automatisch, die Frage, wie geht's dir?
Ja,
das ist
das
klar. Aber das hört man nicht so gerne. Wie geht's einem?
Oder auch... Die Leute kommen auf dich zu... Und sie sagen zu dir, es wird alles gut.
Ja.
Und du siehst nachher den Augen an, du glaubst selber nicht daran, was du sagst, oder? Und das nervt, du willst das gar nicht mehr, du willst das wirklich nicht mehr hören. Mhm. Manchmal ist es gescheiter, nicht immer, je nach, eben, das war jetzt bei uns der Fall gewesen. Es gibt Menschen, die ganz verschieden sind. Aber manchmal ist es wirklich gescheiter, du kommst und bist einfach da. Du musst nicht einmal grossartig etwas sagen, es tut schon gut, du merkst das schon, es tut dir schon
dass
gut.
Du präsent bist.
Ja, wenn du präsent bist. Mhm. Ja. Und gar nicht die grossen Worte.
Merci. Jetzt hat er da noch so eine mega lange Kette mitgenommen, was hat die auf sich?
Das ist die Chemokette. Das kriegen die Kinder, kriegen immer eine Perle für etwas, was sie gemacht haben.
Das ist schnell ein bisschen auf.
Ja.
Und sagen, wie lange das hier ist.
Sozusagen ihr Weg. Und jede Perle hat wirklich eine Geschichte. Ob Blutinfusionen, Magensonde wechseln, weil sie hat 2 Jahre Magensonde gehabt, für nüchtern sein, immer wieder neuer Chemoblock gestartet, MRT, ECT, wirklich alles. Und Geburtstage sind auch noch dabei, Weihnachten. wirklich, jede Perle hat seine Geschichte. Und ich hab das so gesagt gehabt, diese Perlen dort, ich habe es mal auch in der FEG im Ballstall mal als Zeugnis gegeben mit dieser Kette. Diese Kette hat einen Weg und jede Perle erzählt eine Geschichte. Und so ist auch unser Leben. Wir haben auch jede Perle, jeden Tag, wo wir meistern müssen, erzählt etwas über uns. Aber wir haben Jesus, wo uns begleitet und erkennen ihn auch immer wieder. Weil viele sagen, wir sollen nicht zurückblicken, aber manchmal hilft es, zurückzublicken, dann sieht man die Spuren von Jesus.
Serafina gilt ja heute als Kerngesang und das ist sie ja. Was hat das Ganze mit euch gemacht, mit dem Glauben an Gott die ganze Zeit?
Also zuallererstens hat es uns als Familie gestärkt. Es hat uns zusammengeschweißt. Es hat aus uns eine Einheit gemacht. Und in Bezug Glauben muss ich heute wirklich von ganzem Herzen sagen, heute weiss ich, dass er der gute Hirte ist, mein gute Hirte, der mich durch das dunkle Tal durchführt. Auch wenn es dunkel ist, auch wenn es finster ist, er weiss, wo das frische Wasser ist, er weiss, wo die gute Wiese ist und er führt uns. Das ist für mich, das hat es bei mir gemacht, Beziehung zu ihm, im Vertrauen haben. Er ist mein Hirte, er kommt mir voraus.
Merci vielmals. Merci vielmals für eure Geschichte, die mich selber sehr berührt hat. Merci vielmals, dass ihr hergekommen und uns ja auch Einblick gegeben in euer Leben und auch in euer grosses Gottvertrauen, das ich sehr bewundere. Und ich denke, eure Bereitschaft, uns das mitzuteilen, ist doch ein grosser Applaus wert.